Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Vielen Dank, Matthäus, dass ich hier bei euch sein darf heute. Es ist für mich wirklich ein Vorrecht und es ist was Besonderes, immer wieder bei Freunden predigen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich bin mal wieder unheimlich beeindruckt von euch und auch von eure Entwicklung, von all dem, was wir so beobachten dürfen, was ihr an Wegstrecke geht, auch als Kirche in so vielen mutigen und guten Sachen, die ihr, wo ihr unterwegs seid. Heute mit diesen neuen Gottesdienstformen, total spannend, vor allem für mich total spannend, so beim ersten Mal dabei zu sein. Das ist irgendwie was Besonderes, was Schönes. Ein neues Corporate Design, gut, da freuen sich jetzt die ganzen Grafikdesigner und viele haben das wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt, seien wir ehrlich. Aber super toll, es ist auch immer wieder was Neues und was Frisches. Dann die Fusion, wir haben es gerade schon gehört mit der Sodenmatt-Gemeinde, richtig toll. Wir als Hobkirche, wir haben schon ein paar Fusionen hinter uns, ein paar Gemeinden, die wir mit aufgenommen haben. Und ich glaube, dass gerade dieser Schritt, den ihr gegangen seid mit dieser Fusion, auch ein ganz richtungsweisender, ganz visionärer Schritt ist. Und ich glaube, dass Gott euch dadurch noch ganz viele weitere Türen öffnen wird. Warum? Weil ihr bereit seid, Verantwortung zu übernehmen. Ihr seid bereit, Verantwortung zu nehmen, wo ihr es auch nicht hättet tun müssen. Aber ihr tut es und ich glaube, dass Gott weitere Türen da öffnen wird. Aber da ist so vieles, was gerade bei euch passiert. Dann ein Pastorenwechsel dieses Jahr noch. Andreas, ich schätze dich unheimlich. Und ich bewundere, was hier unter deiner Leitung auch in der Matthäusgemeinde gewachsen ist, auch über die letzten, ja, vielen Jahre schon. Du hast den Weg hinter dir breit gemacht, immer breit gemacht und du hast der nächsten Generation immer viel Fläche gegeben, Dinge zu entwickeln und auch sich selbst auszudrücken. Und das ist wirklich stark. Es ist vorbildlich, richtig vorbildlich. Und ich finde, das sieht man auch an der Frucht dessen, was sich hier entwickelt hat. Auch den Leitern, die sich entwickelt haben, die Leute, die da aufgewachsen sind, die Verantwortung genommen haben, die wirklich verbindlich sind, in Gemeinde mitmachen und Lust haben zu sagen, ich will meine Zeit, meine Freizeit hier einbringen, bis hin dazu, dass Leute gesagt haben, ich werde ja beruflich ganz hier einsteigen wollen, weil das etwas ist, wo man gerne und gut mitarbeiten kann. Andreas, das ist auch die Frucht deiner Arbeit. Ich schätze dich wirklich sehr. In diesem Jahr steht jetzt aber die Staffelübergabe an. Ja, noch so ein weiterer großer Schritt, eine Veränderung. Bei all den Veränderungen, die ihr als Matthäusgemeinde aber gerade habt, bei all dem Neuen, und ja, ihr geht mit der Zeit, das sieht man und das ist großartig, steht ihr für mich als Gemeinde aber eigentlich noch mehr für was anderes, nämlich für Standhaftigkeit, für Ausdauer. Und ich finde, besser hätte es auch das Thema der Allianz Gebetswoche kaum ausdrücken können. Ihr steht für mich für Treue. Treue zu eurem Auftrag und Treue zu eurem Gott. Und das zieht an. Es ist in unserer heutigen Zeit nämlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Treue. Wir leben in einer Zeit, in der eigentlich das Gegenteil irgendwie so oft wahr ist. Alles ist relativ, alles ist kurzlebig. Treue wirkt da fast schon altmodisch. Verträge werden schnell mal gekündigt, Beziehungen öfter beendet. Wir reden schnell mal von Lebensabschnittsgefährten. Loyalität wird so lange gelebt, wie es sich lohnt. Befristete Arbeitsversprechen, gebrochene Arbeitsstellen, gebrochene Wahlversprechen. Seien wir ehrlich. Und doch, ja, vielleicht gerade wegen der Schnelllebigkeit dieser Welt wächst in den Menschen ein Bedürfnis, ein Wunsch, eine Sehnsucht nach etwas, was hält, nach etwas, das Bestand hat. Und wie gut, Matthäus, wie gut, dass wir wissen, wo wir das zu finden haben, wo wir das finden können, oder? Für alle Ewigkeit, Herr, wir haben das gerade eben schon gehört. Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Und du hast der Erde ihr Fundament gegeben. Und so erhältst du sie. Gott ist treu. Das ist das Thema der diesjährigen Allianz-Gebetswoche. Und das hier verwendete Wort für Treue, es lautet im Hebräischen, und ich bin jetzt nicht fließisch im Hebräischen, deswegen, falls es irgendjemand ist, vergebt mir, falls ich es falsch ausspreche, Emunah. Ein Wort, das dieselbe Wurzel hat. Und ich zeige uns das hier nochmal so auf, damit wir die Weite auch von diesem Wort für Treue verstehen. Die gleiche Wurzel wie das Wort Vertrauen. Deswegen wird es häufig auch übersetzt mit Glauben oder mit Vertrauen. Selbst mit Wahrheit wird dieses Wort übersetzt. Im Englischen hören wir den gleichen Wortstamm noch ein bisschen raus. Treu, true, wie wahr. Mit Festigkeit, mit Zuverlässigkeit. Und in fast allen Kontexten, in denen dieses Wort hier benutzt wird, bezieht es sich auf niemanden weniger als Gott selbst. Denn das, was er sagt, und wir müssen sagen, eigentlich auch nur das, was er sagt, darauf kann man nicht sich zu 100% verlassen. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Treue ist nicht nur etwas, was Gott versucht. Es ist seine Wesenseigenschaft, seine Wesensart. Er kann gar nicht anders. Denn er ist der große Ich Bin, der nicht veränderbar ist. Er steht zu seinem Wort bis heute. Die Bibel sagt, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er war damals treu, er ist heute treu und er wird es auch morgen sein. Selbst da, wo wir Menschen es nicht sind. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Und darum soll es heute und auch in den nächsten Tagen dieser diesjährigen Allianz-Gebetswoche gehen. Gott ist treu. Und seine Treue, sie soll auf uns abfärben, damit auch wir zu Menschen werden, die treu sind, auf die Verlass ist, die nicht einknicken, wenn es schwierig wird und deren Wort zählt. Und ich habe uns aus diesem auch uns mitgegebenen Vers auch über die Textlesen dieser Allianz-Gebetswochen mal zwei Gedanken mitgebracht, an denen wir Gottes ewige Treue uns immer wieder vergegenwärtigen können. Wo also erkennen wir Gottes Treue und dürfen sie immer wieder auf uns abfärben lassen? Das erste ist in der Schöpfung. Der Psalmist schreibt, für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie was? Wie der Himmel. Es steht fest wie der Himmel. Der Himmel steht fest und du hast dir der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. In einem anderen Psalm, da betet König David, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde. Ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont erfüllt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Was für Zeilen hier. Ja, der Psalmist David, er betrachtet die Schöpfung und es heißt, er hört eine Botschaft darin. Die Botschaft in der Schöpfungsordnung von Tag und Nacht, in der Platzierung und der Schönheit der Sonne. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und er hat dabei keine Mühen und keine Kosten gespart. Der große Baptistenprediger Charles Spurgeon, er hat mal gesagt, das Buch der Natur, es hat drei Blätter. Himmel, Erde und Meer. Von diesen dreien ist der Himmel das erste und das herrlichste Blatt. Und mit seiner Hilfe vermögen wir die Schönheiten der anderen beiden recht zu erkennen. Ja, er schuf etwas mit dem Himmel. Er schuf etwas, dass der Mensch ewig erforschen kann und niemals so recht ans Ziel mit seiner Forschung kommen wird. Und wenn wir das tun, dann wird es uns nur faszinieren. Schaut mal, ich habe uns mal ein ganz paar Fakten, ein ganz paar Gedanken zum Staunen mitgebracht. Unsere Sonne ist etwa 149 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ist schon ganz schön weit, oder? Unsere Erde passt 1,3 Millionen Mal in die Sonne hinein. So groß ist die Sonne. Und doch, ich habe uns hier ein Bild mal mitgebracht, und doch sieht sie so klein für uns aus, weil sie so weit weg ist. So groß ist das Universum. 7 Monate bräuchte man theoretisch mit einem Space Shuttle, denn in echt funktioniert es nicht, denn Treibstoff würde ausgehen und Hitze und das Ganze. 7 Monate bräuchte man aber theoretisch mit einem Space Shuttle, um dorthin zu fliegen. Unser Sonnensystem, also all die Planeten, mit denen wir hier, die damit zusammenhängen, ist wiederum nur ein kleiner Teil der Milchstraße. Wir müssen noch mal ein Bild zurückgehen. Da. Ein kleiner Teil der Milchstraße. Und die Milchstraße ist so groß, dass selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit die ganze Zeit fliegen würde, man bräuchte 100.000 Jahre, um sie durchqueren. Und jetzt komme ich auf das Bild, auf das ich eigentlich hinaus möchte. Das Bild, das uns faszinieren wird. Dieses Bild, aufgenommen aus dem Hubble-Weltraumteleskop, zeigt einen ganz kleinen Teil der uns bekannten Erde. Genauer gesagt, es ist ein 13-millionstel Teil des Himmels. Und allein dieser Teil zeigt etwa 10.000 Galaxien, jeweils so groß wie die Milchstraße, von der ich gerade gesprochen habe. Ihr Lieben, allein diese paar wenigen Fakten zeigen ein Bild, das uns nur staunen lässt. Und König David, er sagt, dass all diese riesigen Ausmaße von Sternen, von Galaxien, sie sind zu einem bestimmten Zweck erschaffen. Sie sind nicht nur statisches Material, nein, der Himmel ist ein Bote und er hat eine Botschaft, er trägt eine Botschaft, nämlich der Größe und der Herrlichkeit Gottes. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit der Kunst. Um Kunst richtig zu verstehen, muss man den Künstler kennen. Und um den Künstler zu verstehen, muss man seine Kunst studieren. Und in diesem Fall ist der Künstler Gott. Und der Himmel ist sein Kunstwerk. Der Apostel Paulus, er formuliert es ähnlich. Er schreibt dabei, wissen Sie von Gott? Gott selbst hat Ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit der Schaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und sie können darin ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und in seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Ja, sehr schnell erkennen wir, Gott offenbart seine Größe und er offenbart seine Herrlichkeit in der Schöpfung. Doch erkennen wir in der Ordnung, die all diesem zugrunde liegt? Erkennen wir in der Ordnung, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat, auch seine Treue? Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie, heißt es in unserem eingangs gelesenen Vers. Die Hoffnung für alle, sie drückt es so aus: Deine Treue zu uns gilt ohne Ende, so unerschütterlich wie die Erde, die du schufst. Und weiter in Vers 91, Himmel und Erde bestehen bis heute, weil du es so willst, denn dir muss alles dienen. Gott hat nicht nur einmal einen herrlichen Himmel und eine großartige Erde erschaffen und sich dann zur Ruhe gelegt. Nein, die Bibel sagt uns, dass er sich kümmert. Er hat eine Ordnung festgelegt, Gezeiten und Naturgesetze. In 1. Mose 8, 22 heißt es, von nun an gilt Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht und sie werden nicht aufhören, solange die Erde besteht. Psalm 145, 15, erwartungsvoll blicken die Augen aller Wesen auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Gott kümmert sich, er geht dem nach. Diese Schöpfung ist nicht einfach passiert und Gott zieht sich zurück. Nein, er kümmert sich. Und selbst Jesus ermutigt uns, Gottes Fürsorge zu betrachten, um mit unseren eigenen Sorgen umzugehen. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht. Sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel, er ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ihr Lieben, an der Schöpfung dürfen wir erkennen, dass Gott treu ist. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir dürfen dem Schöpfer vertrauen, den, der alles hält und der sich nicht verändert. Er hält die ganze Welt in seiner Hand und genauso hält er dich. Selbst jedes Haar auf deinem Kopf ist von ihm gezählt, sagt die Bibel. Wobei, als ich meiner Tochter das die Tage erzählt hatte, fragte sie mich: Und Papa, was ist mit denen, die eine Glatze haben? Und ich dachte, das ist eine gute Frage. Und naja, nennen wir es mal so: Vielleicht ist es ein Entgegenkommen eurerseits Gott gegenüber. Gönnen wir ihm auch mal eine Pause. Aber er sorgt sich um uns. Zugegeben, keiner von uns weiß, was jetzt in diesem gerade angefangenen Jahr, was alles noch kommen wird. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir Chaos, wir sehen Krieg, wir sehen Unsicherheit. Da ist so vieles an Krisen, was Angst machen kann. Vielleicht sitzt du auch hier gerade mit und in deiner ganz persönlichen Krise. Aber wenn ich mir Gottes majestätische Schöpfung anschaue, wie sehr er sich um das Große wie auch um das Kleine kümmert, wie seine Ordnung steht und hält, dann weiß ich, dass er auch in diesem Jahr wieder treu zu mir und zu dir stehen wird. Ja, wir kennen in der Schöpfung seine Treue. Ich glaube, wir sollten wieder mehr raus in die Natur gehen, oder? Mehr raus in die Natur. Wenn wir das alles erkennen können an der Schöpfung. Aber wie sehen wir noch Gottes Treue? Gottes Treue wird auch sichtbar in seinem Wort. In der Psalm 119, aus dem unser Vers hier stammt, der ist mit 176 Versen das längste Kapitel, auch der längste Psalm der Bibel. Ein faszinierender Psalm, wenn du ein bisschen Zeit heute Nachmittag mal hast, weil es sowieso eisig draußen. Gut, gerade habe ich noch gesagt, mehr in die Natur, aber wenn du dann mal Zeit hast, lies mal diesen ganzen Psalm in einem weg. Der Psalm ist in 22 Teile aufgeteilt, entsprechend den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und jeder dieser 22 Abschnitte beginnt, in diesen 22 Abschnitten beginnt jeder der 8 Verse mit denselben Buchstaben, ganzes Alphabet durch. 22 mal 8, 176 Verse, ein Kunstwerk, eine Liebeserklärung zu Gottes Wort. Und eigentlich ist das auch schon die Krux hier mit unserem kurzen Predigttext, aber 176 Verse wollte ich uns dann heute Morgen doch nicht antun. Aber der Psalmist, er gebraucht durch diesen Psalm hier die Schöpfung als Metapher für das Wort Gottes. Er schreibt, ein paar Mal haben wir es schon gelesen, ich tue es uns trotzdem noch einmal an: Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel. Und Vers 96, ich habe gesehen, dass alles noch so vollkommen ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Während Kulturen, während Philosophien, während Trends kommen und gehen und meistens sind sie spätestens nach 1-2 Generationen noch irgendwie wieder durch, hat Gottes Wort von Generation zu Generation Bestand. Der bekannte katholische Theologe Erich Zenger, er drückt es mal so aus: Während alle Dinge dieser Welt begrenzt sind und ein Ende finden, ist die befreiende Macht der Tora in Raum und Zeit grenzenlos. Das heißt, ihre rettende und ihre Erquickung schenkende Kraft, sie ist unerschöpflich. Sein Wort ist ewig und es bleibt ewig bestehen. Es ist verlässlich. Und wenn wir es lesen, wenn wir es studieren, wenn wir es für uns aufnehmen, es wird zur Schatzkammer, es wird zur Kraftquelle für uns. König David, den ich hier jetzt schon ein paar Mal zitiert habe in seinen Psalmen, er schreibt es in Psalm 19 so. Er schreibt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und es erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn, sie sind wegweisend und sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn, es ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, ich lasse mich durch sie zurechtweisen, denn sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Vollkommen. Das ist das, was der Psalm hier über das Gesetz Gottes, das Wort Gottes über die Bibel schreibt. Vollkommen, erfrischend und zuverlässig. Weise, richtig und klar. Ewig, wertvoll und belohnend. Ja, wenn das so ist, dann ist das Wort Gottes wirklich alles, was wir uns wünschen. Wonach wir uns sehen, was wir wirklich brauchen. Denn es lässt uns nie im Stich. Es bleibt da. Es bleibt wahr. Wir werden nicht in die Irre geführt. Und dieser Weg, er führt zum echten Leben. Warum? Weil Gott selbst diesen Weg führt. Kann es sein, und diese Frage, die stelle ich vielleicht zuallererst mir selbst, kann es sein, dass wir diese Kraftquelle für unser Leben viel zu häufig vergessen und vernachlässigen? Kann es sein, dass ich sie viel zu oft abtue und die Kraft, die in Gottes Wort steckt, schlichtweg vergesse? Natürlich gibt es schwierige Lebenssituationen. Es gibt Sorgen, es gibt Nöte. Und manches ist hoffnungslos, manches ist hart. Aber was machen wir dann? Was bestimmt in diesen Zeiten unsere Perspektive? Was ist die lauteste Stimme, die ich meinem Herzen zumute? Wenn wir auf unsere Probleme schauen, auf unsere Umstände, auf unsere Zweifel, dann verlieren wir schnell die Hoffnung, verlieren wir schnell das Vertrauen in Gott. Natürlich kann ich durch den Tag gehen und es sind ganz viele berechtigte Fragen, die wir stellen dürfen. Was ist, wenn mein Kind in der Schule sitzen bleibt? Was ist, wenn ich auch auf diese Bewerbung nun eine Absage bekomme? Was ist, wenn das nötige Geld nicht zusammenkommt? Was ist? Ja Gott, was ist? Berechtigte Fragen. Und wir sollten nicht aufhören, diese Fragen zu stellen, denn sie helfen uns ja, das Leben zu reflektieren und sie lehren uns auch eine gewisse Vorsicht und eine Achtsamkeit aufs Leben. Aber sind sie die lauteste Stimme für mein Herz? Oder wir nehmen auch das Wort Gottes und wir schauen auf seine Zusagen und wir lassen uns ermutigen. Und dann lesen wir, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der mich versorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann liest du, und wir haben es gerade eingangs auch im Gottesdienst schon gelesen, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns in allem Unrecht, das wir begangen haben. Du liest Verse wie diesen, Hebräer 13,5, denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. der auf Gottes Wortes Verlass und seinem Wort, dem dürfen wir vertrauen. Gott ist treu. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das erkennen wir in der Ordnung seiner Schöpfung. Und das sehen wir in seinem Wort. Doch das Beste ist, dass die Treue Gottes nicht bloß eine abstrakte Eigenschaft geblieben ist. Vor gut 2000 Jahren hat sie ein Gesicht bekommen. Vor gut 2000 Jahren hat die Treue Gottes einen Namen bekommen, Jesus Christus. Auf ihn verweist die gesamte Schrift, die ganze Bibel. Jesus selbst sagt über sich, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Doch gerade sie spricht doch von mir. Und wenn wir Jesus in seinem Wort begegnen, dann sehen wir die Treue Gottes in Person. Denn er war treu zu seinem Auftrag, auch dann, als es ihn alles kostete. Er war treu zu den Menschen, selbst als sie ihn verließen. Er war treu zum Willen des Vaters bis zum Tod am Kreuz. Und Jesu Treue ist unsere größte Hoffnung geworden. Denn es heißt, dass selbst wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Meine Botschaft für uns, für euch, für uns gemeinsam heute ist nicht, sei treuer, streng dich mehr an. Du musst das besser hinkriegen, sondern er ist treu. Die gute Botschaft des Evangeliums sind nicht unsere Bemühungen. Es sind seine, das, was er getan hat. Treue beginnt nicht bei uns. Sie beginnt bei Gott und sie findet in Jesus ihr Ziel. Und erst hier befähigt sie mich dann, ihm nachzufolgen und ihm wiederum treu zu bleiben. Ich möchte dich heute einladen, zu Jesus zu kommen und seine Treue auch durch die Schöpfung, durch sein Wort, das nicht nur zu bestaunen, sondern zu erfahren und dieser Treue zu vertrauen. Denn es lohnt sich. Wenn wir auf Jesus setzen, dann werden wir nicht enttäuscht. Amen. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir müssen das immer wieder neu verstehen, dass die Enttäuschungen und die Unzuverlässigkeit, die Wortbrüche, die wir in unserem Leben erleben, dass wir sie nicht auf dich projizieren. Immer neu müssen wir verstehen und müssen wir lernen, Herr, dass du treu bist und dass du deine Versprechen hältst, dass dein Wort besteht von Generation zu Generation. Jesus, wir sagen dir Danke, dass du treu gewesen bist zu deinem Auftrag, dass du treu gewesen bist zu uns Menschen, dort, selbst dort, wo wir dich verletzt und verlassen haben. Ich will dir Danke sagen, dass du uns treu bist, die wir hier sind, die wir so viele Dinge im Leben getan haben, die nicht in Ordnung waren, aber du bist treu. Und ich bete, dass wir diese Treue neu wieder Vertrauen setzen in diese Treue, in dich, Jesus. Wir wollen unser Vertrauen setzen in dich, unser Leben dir anvertrauen, weil wir wissen, da ist es gut aufgehoben. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.